Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar die liebe Sarah Busch. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Die Sarah ist Hufbearbeiterin und hat sich in die Richtung Pferdepsychologie, Verhaltensauffälligkeiten könnte man vielleicht auch sagen, oder beziehungsweise, ich glaube, das kennt ja jeder, so das ein oder andere Hufschmiede, Hufbearbeitungsdrama, was sich so auftut, spezialisiert. Du hast auch eine Ausbildung in der Trust-Technik, habe ich gesehen, und Pferdepsychologie sozusagen. Ja, ich freue mich schon voll auf das Gespräch heute, weil ich glaube, das ist ein Thema, das einfach im großen oder im kleinen Stil ja doch jeder irgendwo kennt. Und vielleicht magst du aber ganz kurz noch was zu dir erzählen und dann starten wir los.
Ja, super gerne, das mache ich. Ja, mein Name ist Sarah, ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Hufpflegerin, bin aber im Erstberuf ursprünglich mal Wirtschaftspsychologin gewesen und daraus ist so ein bisschen das Thema entstanden, über das wir heute ja auch sprechen wollen, dass ich dann noch eine Ausbildung gemacht habe zur Pferdeverhaltensberaterin und Trainerin und dann eben mich ja intensiv mit dieser Thematik beschäftigt habe, dass Pferde aufgrund von Hufbearbeitungsproblemchen Traumen entwickelt haben oder auch Verhaltensauffälligkeiten bei der Hufbearbeitung entwickelt haben. Hatte gerade in meiner Anfangszeit natürlich primär die Pferde, die sonst keiner mehr bearbeiten wollte und habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, da muss es doch eine Lösung für geben und habe dann eben die beiden Komponenten Hufbearbeitung und Verhaltenstraining zusammengebracht, daraus ein Konzept entwickelt und ja da natürlich auch mein Psychologiewissen aus meinem Erstjob mit eingebracht und eingearbeitet und daraus jetzt ein komplettes Konzept gemacht, mit dem ich Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern helfe, aus dieser Stressfalle Hufbearbeitung wieder rauszukommen.
Finde ich mega gut. Also wir hatten uns ja schon bei der Tina darüber unterhalten, ist immer so ein bisschen in das Gespräch gekommen, finde ich richtig gut. Weil ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch dieses ganze Hufbearbeitungssituationsthema. Das ist sowas, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus und ist was irgendwie, ist es jedem so, oh Gott, es ist vorbei und man versucht immer so dieses Thema auf die Seite zu schieben.
Ja.
Und hat vielleicht schon so seine, oh, jetzt kommt wieder das und dann, da muss man halt jetzt dann durch, also nicht einmal nur das Pferd, sondern man selber vor allem auch. Und ja. Aber irgendwie, ja, habe ich ganz oft das Gefühl, das ist was, das fällt so ein bisschen hinten runter tatsächlich auch als Trainer. Also tatsächlich ist das so ein Thema, wo jeder Trainer so ein bisschen, ja, ist natürlich auch ein bisschen verschleißend, muss man ja auch sagen. Also man ist ja da auch nicht immer in der physiologischsten Haltung selber und es braucht halt Zeit, Ruhe und das ist ja oft was einem doch vielleicht ein bisschen, ja, fehlt manchmal am einen oder anderen Ende.
Aber genau, und umgekehrt aus der anderen Perspektive ist es genauso, dass die Hufbearbeiter und Hufschmiede meistens keinen Bock drauf haben, sich mit dem Trainingsaspekt dahinter zu beschäftigen und das dann auf der Seite auch wieder runterfällt. Und ja, da fehlt mir so dieses Zusammenbringen, diese Komponente, dass beides auch mit berücksichtigt wird.
Ja. Ja, voll gut. Vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen, wie du das so, weil wenn du sagst ein ganzes Konzept, dann hast du ja wahrscheinlich vielleicht so den ein oder anderen, das ein oder andere, was du uns da so schon erzählen kannst. Ich habe gesehen, du hast auch einen tatsächlichen PDF gemacht sogar, dass sich die Leute runterladen können. Das würde ich nachher auch in den Shownotes einfach mal verlinken. Dann kann man da auf deine Website kommen und sich das dann direkt holen, wenn man da Themen hat. Aber erzähl doch mal, wie gehst du so ein Thema an? Wie ist das meistens?
Genau, also ich gehe erstmal im ersten Schritt in die Problemanalyse, dass wir uns wirklich mal die Situation anschauen. Wie ist es überhaupt zu der Problematik gekommen? Was ist der Auslöser des Ganzen? Weil das schon sehr komplex ist. Da gibt es von bis in alle Richtungen gedacht. Es gibt Pferde, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben wirklich ein tiefsitzendes Trauma mit dem Thema Hufbearbeitung, weil da leider in vielen Fällen noch sehr grob mit den Pferden umgegangen wird. Das ist ein großes Problem. Es gibt aber auch viele Pferde, die sind entweder nicht ausreichend trainiert. Das Thema wirst du wahrscheinlich aus deiner Arbeit kennen, wenn das Pferd unausbalanciert ist, gar nicht richtig auf drei Beinen stehen kann, dann tue ich ihm genauso Unrecht, wenn ich da das übergehe, den Trainingsaspekt außen vor lasse und an den Füßen rumreiße und versuche da irgendwie diesem Pferd die Hufe zu bearbeiten. Dann habe ich das nächste Problem, was sich manifestiert. Und ich habe aber auch manchmal Pferde, die Vorprobleme, Vorerkrankungen haben, wie Arthrose, Spatt, irgendwelche anderen Erkrankungen des Körpers, der unteren Gliedmaßen. Und das führt genauso dazu, dass das Pferd vermeintlich widersetzlich ist, obwohl es ja einen triftigen Grund hat, dass es eben nicht mitmachen kann. Gerade wenn dann die Beine bis unter den Bauch hochgerissen werden, bei Spattpferden oder Arthrosepferden kennt man das gerade in der Hinterhand. Die tun sich da super schwer oder wenn die Pferde mit den vorderen Gliedmaßen anfangen rumzuzappeln, das ist dann ein anderes Thema. Und ganz oft ist es einfach, wie du eben schon gesagt hast, auch der fehlende Trainingsaspekt oder auch eine falsche Konditionierung. Weil wenn ich immer dann den Keks reinschiebe, wenn das Pferd das Bein auf den Boden sitzt, stellt oder absetzt, dann habe ich natürlich den Punkt gerade ja positiv verstärkt und habe das Problem, dass das Pferd dann eher darauf aus ist, immer wieder die Beine runterzusetzen, damit es dann wieder einen Keks kriegt. Und da muss ich einfach so ein bisschen, manchmal sind es wirklich nur feine Stellschrauben im Training, die man verändern kann und hat schon super Erfolge. Und bei anderen Fällen ist es halt wirklich, dass man da tiefer reingehen muss in die Analyse. Genau, dann gibt es einen Baustein, wo ich wirklich am Mindset des Pferdebesitzers arbeite. Das hast du auch am Anfang eben schon angesprochen, dass gerade der Pferdebesitzer auch enormen Stress hat mit diesen Problemsituationen. Dass manche Pferdebesitzer schon Bauchschmerzen haben, wenn sie zum Stall fahren oder 3 Tage vorher schlaflose Nächte haben, weil der Hufbearbeitungstermin ansteht. Ja. Und dann gucken wir uns natürlich auch da aus der Psychologiebrille an, wo kommt das her, wie können wir das auflösen, wie können wir da eben den Besitzer auch mitnehmen, dass es nicht nur um das Training des Pferdes geht, sondern auch der Besitzer wieder seine Verantwortung dem Pferd gegenüber übernehmen kann und auch rauskommt aus dieser Vorwurfsschleife, weil ganz viele Pferdebesitzer haben da total mit zu kämpfen, dass es ihnen mega unangenehm ist, dass das Pferd nicht stillsteht, dass sie sich Vorwürfe machen, dass eben dieser Aspekt des Pferdetrainings nicht funktioniert, wenn es auch sonst im Alltag gut funktioniert. Und da arbeiten wir dann auch dran, das einfach mit sich selber ein bisschen wohlwollender zu sein und eben das Mindset zu stärken, achtsamer mit sich selber umzugehen. Da fließt dann in vielen Fällen eben auch die Trust-Technik mit ein, die da eine schöne Methode ist, um sowohl Pferd und Menschen wieder mehr ins Hier und Jetzt zu bekommen und raus aus dieser Gedankenspirale. Und dann geht es wirklich hin in die Analyse, was müssen wir an Training überhaupt noch integrieren oder ist es mit diesen Aspekten der kleinen Veränderung schon getan? Und wenn Training notwendig ist, dann gucken wir genau, wie arbeitet das Pferd-Mensch-Paar sonst? Arbeiten die mit positiver Verstärkung oder auf andere Art und Weise? Und da versuche ich dann, das Training möglichst nah an dem aufzubauen, wie Pferd und Mensch sonst miteinander arbeiten, dass wir da nicht unbedingt komplett neue Ansätze mit integrieren müssen.
Sehr spannend. Genau. Ich finde auch zum Beispiel, weil du es gerade so ein bisschen, ist mir gerade eingefallen, ich glaube, ein mentaler Aspekt ist tatsächlich auch, und wir hatten das heute in der Früh, hatte ich das erst mit 2 Kundinnen von mir, zum Thema, dass man sich auch traut, in der Hufbearbeitungssituation etwas zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist für das Pferd. Also das erlebe ich halt auch durchaus immer wieder, dass da schön, ich sage jetzt mal blöd, die Schnauze gehalten wird, weil man halt auch Angst hat, weil es gibt nur den einen Hufschmied oder es gibt nur die eine Bearbeiterin und die ist ja so toll und bla bla bla. Und dann akzeptiert man aber ein Verhalten, das man wahrscheinlich bei einer anderen Person niemals am eigenen Pferd akzeptieren würde und denkt sich so, ja, das hält er jetzt schon aus. Und am Ende hat man ein hausgemachtes Problem, weil das Pferd halt irgendwann durch dieses, weiß ich nicht, unfaire Verhalten oder keine Ahnung. Ich glaube, jeder hat schon mal den Hufschmied zumindest gesehen irgendwo am Hof, der dann mal einmal mit der Feile hier in den Bauch rein und jetzt klatscht halt mal und so weiter und so fort. Und ich habe selber so ein Pferd, der, wenn du dem unfair kommst, also der hat wirklich natürlich auch sehr große Themen, also ist ein Ataktiker und der hat wirklich das Problem, dass er, also vor allem, wenn er anfängt zu krampfen, ist auch noch ein PX-Pferd, also wenn der Angst kriegt, dann geht bei diesem Pferd einfach nichts mehr. Und vor allem das eine Hinterbein ist so, dass er dann den Beugemechanismus nicht mehr auslösen kann. Also da muss man dann schon einfach, also der gibt mir das Bein dann noch, weil er weiß, okay, aber ich muss es dann auch einfach erstmal nach vorne nehmen, also wirklich hoch vor und dann kann er beugen und dann können wir das Bein nach oben nehmen. Und da hatte ich wirklich schon, also da musste ich wirklich auch schon Sessions tatsächlich abbrechen, weil ich gesagt habe, hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil mit der Stimmung, also das ist jetzt nicht mal, dass da jetzt unfassbar irgendwas krass schief gelaufen wäre, sondern einfach nur die Stimmung, die dann schon dieses und jetzt, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Wenn der steht dort und zittert von oben bis unten, dann kann ich das abbrechen. Dann kann ich ihn nachher nochmal selber fragen, ob ich kurz sein Bein haben kann. Dann brauche ich aber nicht mehr denken, das wird jetzt noch weiß Gott was.
Ja, und meine Erfahrung ist, dass die Pferde, wenn die wirklich richtig gehandelt werden und man denen wohlwollend begegnet, dass das hinterher richtig dankbare Kundenpferde sind, weil die das total zu schätzen wissen, ja, wenn man mit denen eben achtsam und vernünftig umgeht und ja, auf deren Bedürfnisse eingeht. Das fehlt mir ganz häufig in der Hufbearbeitung. Und so bin ich selber tatsächlich auch zur Hufbearbeitung und zu diesem Thema gekommen, weil ich selber eine Stute habe, die Patella-Probleme hat und die ja völligst übergangen wurde bei der Hufbearbeitung. Ich habe versucht, das Gespräch zu suchen mit dem Hufschmied, der aber völlig resistent war gegen das, was ich ihm da gesagt habe. Ich wollte auch die Rhythmen verkürzen, um ihr das leichter zu machen. Das wurde nicht angenommen. Und irgendwann habe ich gesagt, als sie dann mal völlig lahm ging nach der Bearbeitung, weil die wieder miteinander gekämpft haben, mir reicht's jetzt, ich muss das irgendwie selber lernen, einfach um mein Pferd auch zu schützen und da wirklich diesen Kampf nicht mehr eingehen zu müssen. Und ich selber hatte auch immer ein schlechtes Gefühl, dass ich meinem Pferd das zumute. Und habe das aber auch aus der Angst heraus, niemand anderen zu bekommen, lange mitgemacht. Ja. Und das würde ich heute nie mehr machen. Aber ich habe genau diesen Prozess, den viele Pferdebesitzer einfach durchlaufen, den habe ich auch durchlaufen. Und das ist auch ein Schwerpunkt eben in meiner Arbeit, dass ich diese Menschen nicht verurteile, sondern ihnen sage, hey, ich komme aus der gleichen Situation und ich kann das total verstehen, dass du das so lange mitgemacht hast. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir es anders machen können und ich helfe dir dabei.
Und du gibst dann tatsächlich auch das wie so ein Trainingsprogramm dann den Leuten mit oder macht ihr dann, wie kann man sich das so vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, gehen wir jetzt zum Beispiel mal von, kann ja mal mein Pferd hernehmen, weil das ist jetzt, kann ich gut beschreiben, was dann auch vorgeht und so. Ja. Wenn du da jetzt hinkommen würdest, was wäre da jetzt so dein Vorgehen und was wäre dann der eventuelle Aufbau sozusagen der ganzen.
Genau, ich würde dich erstmal ganz viele Dinge fragen, wie wann das erste Mal aufgetreten ist, dass dieses Problem entstanden ist, ob du dir herleiten kannst, wo das herkommt. Dann wird bei dir ja in deinem Fall relativ schnell diese Problematik mit dem ataktischen aufkommen und würde dann selber erstmal ans Pferd gehen und probieren und dann wahrscheinlich in einem Fall wie bei dir erstmal gucken, wo wir ansetzen können in dem Gespräch mit dem jeweiligen Schmied. Ob es wirklich mit dem Schmied, den ihr jetzt habt, weiter funktioniert oder ob wir einen anderen Weg gehen müssten und sagen müssten, entweder musst du es selber lernen, wenn ich in der Nähe bin, ob ich es übernehmen kann oder ob wir jemanden ganz anderen finden und ob das vielleicht schon die Lösung ist, weil das trauen sich viele auch nicht, da auf die Suche zu gehen. Da unterstütze ich dann tatsächlich auch, wenn ich selber nicht machen kann, dass ich Kolleginnen oder Kollegen anspreche. Ich habe durch die Schule, an der ich gelernt habe, ein relativ großes Netzwerk, auch deutschlandweit. Und da gibt es viele bei uns an der Schule tatsächlich, die sehr achtsam mit den Pferden arbeiten und da einen guten Umgang mit den Pferden haben, weil da bei uns in der Ausbildung auch schon Wert drauf gelegt wird. Und genau, wenn das damit schon gelöst ist, dann würde ich dem Pferdebesitzer auch noch zeigen, welche Griffe das Pferd machen kann, wenn ich das eben selber ausprobiert habe, um eben dem Hufschmied oder Hufpfleger des Vertrauens dann zu zeigen, wie das Pferd gut mitmachen kann. Und dann würde ich auch noch tatsächlich den Pferdebesitzer begleiten in der Kommunikation. Ne? Entweder, dass ich mit dazukomme zu einem Termin mit dem Schmied. Wenn der Pferdebesitzer sagt, oh, ich traue mich das irgendwie nicht, das anzusprechen. Das erlebe ich ganz häufig in der Praxis, dass wir dann einfach einen gemeinsamen Termin machen. Und ja, das ist auch in der Vergangenheit schon gut angekommen. Also ich habe auch schon Schmiede erlebt, mit denen man da gut drüber sprechen kann oder andere Bearbeiterkollegen, wo man wirklich gut und achtsam drüber sprechen kann und wo aber auch dann tatsächlich von Schmiedeseite schon mal ehrliche Worte gefallen sind, dass sie sich das unter den Bedingungen einfach dann auch nicht mehr vorstellen können, ne? Dass man da sich einfach trennt. Das ist aus meiner Sicht aber immer noch der bessere und ehrlichere Weg, statt einfach weiter auszuhalten und dem Pferd das weiterhin zuzumuten. Ne? Ja. Dann ist es manchmal besser, wirklich getrennte Wege zu gehen und das auf sich zu nehmen, dass man eben auf die Suche gehen muss nach jemandem, der besser zu einem passt.
Ja, also finde ich ja tatsächlich oder denke ich mir halt auch so, klar, es gibt immer welche, mit denen man gar nicht reden kann, dann ist es halt so, dann muss man sich halt trennen. Aber ich glaube, es gibt halt schon auch, also wäre ich jetzt Hufschmied und ich habe jedes Mal diese Dramasituation, wo ich dann zum Schluss mit dem Pferd kämpfen muss, wo ich dann vielleicht getreten werde, mir der Gaul wieder auf den Huf, auf den Fuß hüpft und ich wieder das, also das macht ja auch keinen Spaß, so zu arbeiten. Ja. Und ich fände es ja persönlich eigentlich eine eher coole Sache, wenn dann jemand nicht, also natürlich muss man sich ja aufpassen, wie man das kommuniziert mit Konkurrenz, bla bla bla, aber wenn da jemand ins Boot geholt wird, der sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt und der Besitzer quasi ja auch, wie soll ich sagen, die Bereitschaft zeigt, das zu tun, ist es ja an sich eigentlich schon mal super. Also da fände ich jetzt tatsächlich eigentlich,
das fände ich. Also ich habe da auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also ich erlebe das auch eher selten, dass man da wirklich auf Konfrontationen trifft und das gar nicht gewahrt werden will. Ne? Das ist eher selten und viele sind da wirklich dankbar für, auch dass die Schmiede und Hufpfleger dann sehen, dass die Besitzer sich mit dem Thema auseinandersetzen und bewusst sind, dass es da ein Problem gibt. Und das ist wirklich eher die Regel, als dass die sich wirklich trennen, die Wege.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, und wenn dann eben ja rauskommt bei dem Termin oder bei den ersten ein, zwei Terminen, dass es eben auch wirklich ein Training braucht, dann bauen wir eben gemeinsam auch in mehreren Terminen das Trainingskonzept auf miteinander. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zeitverläufe. Ne? Manche sind nach 3 Terminen wirklich mit dem Training auch gut so weit, dass sie alleine weitermachen können und da eine Konstanz reinbringen können, wo ich dann höchstens nochmal zwischendurch komme, wenn es wieder mal schlechter werden sollte, um einfach nochmal drauf zu gucken, auch mal zu reellen Terminen dazu komme, um einfach zu gucken, woran kann es liegen, wo können wir noch Stellschrauben drehen. Und ansonsten gibt es aber auch Fälle, die brauchen einfach länger, wo ich dann auch die Trust-Technik mit integriere, wo es wirklich auf Vertrauensaufbau wirklich wieder ankommt, weil das Pferd so das Vertrauen verloren hat, dass es sich auch vom Besitzer nicht mehr unbedingt handeln lassen möchte. Und es gibt auch manchmal Situationen, wo es besser ist, mit dem Pferdebesitzer ein ehrliches Gespräch zu führen und zu sagen, hey, vielleicht kriegen wir es irgendwie organisiert, dass du bei den Terminen nicht dabei bist. Weil du bist immer so aufgeregt und nervös bei den Terminen und das überträgt sich so stark auf dein Pferd, dass es besser ist, wenn jemand neutral ist, der emotional einfach nicht so involviert ist, das Pferd vorstellt und der Hufschmied vielleicht auch alleine ans Pferd geht und es läuft total unaufgeregt. Das ist auch eine Lösung. Mhm. Da gibt es wirklich ganz viele Stellschrauben, die da an unterschiedlichen Stellen gedreht werden können und wo es wirklich zum Erfolg kommen kann. Und da muss man einfach individuell schauen, wie es zum Menschen und zum Pferd passt. Ich habe das Ganze inzwischen auch in ein Online-Konzept umgewandelt, wo so ein bisschen standardisierter der Prozess auch durchlaufen wird und wo dann in Gruppensituationen nochmal Einzelfälle reflektiert werden, wo die Teilnehmer auch nochmal untereinander ins Gespräch kommen können. Weil meine Erfahrung ist, dass gerade auch die, die Probleme haben, untereinander super sich helfen und austauschen können, dass da unterschiedliche Ideen entstehen, dass die sich zwischen den Meetings dann auch nochmal austauschen, um dann eben ihre Probleme eigenständiger zu lösen, weil ich finde, das ist auch ein Thema, wo Eigenverantwortung viel bringt und viel wert ist, weil ich natürlich auch nicht über Ewigkeiten immer dazu kommen kann zu Vorortterminen und ja auch nicht deutschlandweit immer unterwegs bin. Und so kann ich einfach mehr Leuten dann nochmal helfen.
Ja, cool. Was wäre denn, also wenn ich jetzt sagen müsste, so die 3 Standard-Tipps, die du oft geben kannst oder die du oft einfach im Alltag anwendest?
Ja, selber sich reflektieren und gucken, wie viel Nervosität man mit in den Termin bringt, wie es einem selber damit geht, dass man da wirklich vor den Terminen und nach den Terminen mal aufschreibt, wie so die Emotionslage ist, weil das schon ganz viele Probleme lösen kann, beziehungsweise einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man selber beim Termin nicht dabei ist. Das ist so der häufigste Tipp, den ich gebe. Dann das zweite ist, mal zu überprüfen, wie man den Termin begleitet, ob man Kekse reinschiebt ins Pferd oder das Pferd einfach so da steht. Weil das zweithäufigste, was ich erlebe, ist, dass tatsächlich die Pferde falsch konditioniert sind, dass sie gar nicht anders können, als das Verhalten zeigen, was sie da eben abspielen, weil man es vorher einfach unwissentlich falsch konditioniert hat. Das passiert einfach, wenn man sich mit dieser Lerntheorie-Thematik nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Da hat man ganz schnell falsche Verhaltensmuster gefestigt, gerade wenn man mit Dauerbelohnung wie Heutüten oder Leckschalen arbeitet. Das sind so meine persönlichen Feinde in der Hufbearbeitung in manchen Fällen. Das hilft auch schon ganz viel und löst ganz viele Probleme. Und das dritte ist wirklich achtsam und aufmerksam aufs Pferd schauen und gucken, kann das Pferd wirklich nicht, will das Pferd nicht? Und dass das Pferd wirklich nicht will, erlebe ich ganz, ganz selten. Also meistens ist es eine Form entweder von Schmerz oder Überforderung in der Situation.
Und dann natürlich verstehe ich auch, wenn das der permanente Fall ist, dann will man halt auch irgendwann einfach nicht mehr.
Genau. Ne? Also, und dann aber auch zu Recht. Ne? Das ist dann nicht ich will nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, sondern ich will, weil ich einen Grund dafür habe.
Genau.
Ja.
Und jetzt aufs Pferd bezogen, was kann man da, ich weiß jetzt ein bisschen wenig individuell, aber was sind da so die häufigsten Dinge, weil was hat man so? Man hat, Pferd zieht das Vorderbein aus der Hand, das Pferd lässt sich das Hinterbein nicht hochnehmen, tritt, zieht es unter den Bauch, kippt seitlich um. Ja, ich würde sagen, das sind so die spontanen Dinge, die mir einfallen.
Also das Häufigste, was ich erlebe, ist tatsächlich das Rumhampeln mit den Vorderbeinen, ne? Dass die Pferde entweder sich mit voller Wucht auf das hochgenommene Bein lehnen, da sich nicht stabilisieren wollen oder können, dass sie so anfangen, leicht nach hinten zu treten mit den Vorderbeinen, ne? Oder so ins Wackeln kommen. Das habe ich ganz häufig. Und auch die Thematik, dass die Hinterbeine einfach ein Problem sind, so wie du es gerade sagtest, oder eben auch ja durchaus mal getreten wird. Also wenn die Pferde schon sauer gefahren sind und schon ein paar schlechte Erfahrungen durchhaben, dann ist das auch gar nicht so selten, dass die wirklich auch mal kicken. Mhm. Genau. Und meine Erfahrung ist aber auch, wenn ich dann als Hufbearbeiterin ans Pferd gehe und wirklich mit dieser achtsamen Haltung schon dran gehe und das Pferd erstmal wirklich als individuelles Wesen wahrnehme, dass viele Probleme sich dann auch in dem Moment gar nicht zeigen. Also dass es wirklich auf bestimmte Personen bezogen ist, dass da die Sympathien einfach nicht mehr so da sind, das Vertrauen nicht mehr da ist und dass die Pferdebesitzer dann ganz erstaunt sind, aber das macht ja sonst immer ganz anders. Und dann ist es wirklich sinnvoll, sich wirklich mal die reelle Situation anzugucken und zu so einem Live-Termin dazu zu gehen.
Ja, also ich habe natürlich auch ganz oft die Erfahrung, ich meine, wir haben ja oft schon über, also gerade auch in dem Podcast hier geht es ja auch viel um das Thema Tragfähigkeit, um das Pferd, ja, um das funktionelle, um diesen funktionellen Pferdekörper. Und da muss man natürlich dann schon oft fairerweise einfach sagen, jetzt funktioniert der Körper oft ja schon mit 4 Säulen nicht. Mhm. Und jetzt, ja, wird ihm halt dann eine entzogen und das darf man halt schon, also sehe ich halt ganz häufig, ich habe ja ganz oft auch junge Pferde da zum Anreiten und so. Und das ist so gängig, weil die Pferde einfach noch nicht lange stehen können. Die können halt noch nicht auch, die sind so noch in ihren, ja, ich sag mal, ich will es jetzt gar nicht Kompensationen nennen, weil es ist ja einfach erstmal normal. Aber sie sind halt nicht dazu in der Lage, bestimmte Dinge schon lang aushalten zu können. Sei das jetzt eine Kreislinie zu laufen, ohne irgendwo hinzukippen oder halt eben auch einen Hufschmiedtermin durchzustehen. Oder im wahrsten Sinn des Wortes zu stehen. Ja. Das ist was, das kann man total gut beobachten, finde ich dann auch, dass die einfach über die Zeit, die sie dann zum Anreiten da sind, auch so viel die Balance und die Kraft verbessern. Also gerade was so den Rumpftrageapparat angeht, der ist natürlich so der Hauptfokuspunkt, den wir beim Anreiten logischerweise haben müssen. Und das zeigt sich dann oft genau in diesen Situationen auch. Auf einmal steht das Pferd wie eine Statue mit auf 3 Füßen. Und auch gerade hinten, also das, was sie halt oft an Verspannung irgendwo mitbringen in der Hüftbeugerregion oder in der hinteren Bauchmuskulatur oder auch in der Iliopsoas-Gruppe oder sowas. Ja. Das ist halt schon krass, was man ihnen dann da zumutet, wenn sie dann da, ach ja, er kann zwar kaum mehr hinten raus, also das Knie ist zwar gefühlt in der Bauchhöhle verschwunden, so fest ist da alles, aber beim Laufen kann er kaum hinten rausfußen, weil er mit den Füßen irgendwo Richtung Bauchnaht steht. Aber beim Hufschmied soll er jetzt auf einmal auf 3 Beinen das Bein hinten rausstrecken. Ja, ja. Also das ist schon teilweise auffällig und da denke ich mir manchmal eigentlich krass, dass sie es überhaupt noch tun. Also wenn du, ich habe halt auch öfters wirklich so die Pferde, die halt schon stark auch in der Trageschwäche drinnen sind, die dann halt gar nicht mehr wirklich in der Lage sind, die haben so ein offenes LSG hinten, da geht eigentlich gar nichts mehr und dann so, geben die immer noch den Huf und ich denke mir so, eigentlich nett von dir, gell? Also eigentlich physiologisch so gar nicht mehr wirklich möglich, denkt man. Aber sie kriegen es halt trotzdem noch irgendwo hin.
Ja, und dann ist mal die Frage, tun sie es aus Angst oder tun sie es, weil sie so gutmütig mit uns Menschen sind, obwohl wir uns manchmal den Pferden gegenüber echt scheiße verhalten, ne?
Ja, aber wurscht, ob so oder so, es ist fast, also eine rein von der körperlichen Komponente her, denke ich mir manchmal, faszinierend, dass du das noch hinkriegst.
Ja, das stimmt. Und das Gleiche ist mit schlechten Hufsituationen. Wenn ich Pferde übernehme, dann habe ich das ganz häufig, dass ich die mit total unausbalancierten und zum Körper unpassenden Hufen übernehme. Und das ist auch ein Aspekt, der natürlich damit reinspielt. Wenn ein Pferd auf Cola-Dosen oder auf total ausgelatschten Füßen steht, kann es auch nicht unbedingt gut stehen. Und je besser ich die Hufe dann wieder in die Balance bekomme und je passender die Hufe zum Körper sind, desto sicherer steht dann das Pferd hinterher auch und ist auch dankbar dafür, dass die Hufbearbeitung einfach stattfindet und dass das Pferd bequemere Füße bekommen hat. Und da geht es nicht unbedingt um Optik, sondern wirklich um bequeme und funktionale Füße.
Ja. Ja, da sagst du was Richtiges. So witzig, ich habe jetzt gerade überlegt, ich hatte früher, das ist wirklich schon Ewigkeiten her, da hatte ich ein Pferd, also nicht ich, sondern das war in dem Stall halt. Und da war ich, glaube ich, wirklich noch ein Kind, also Kind ist übertrieben, aber ist wirklich schon sehr lange her. Und das war ganz normal, dass dieses Pferd, der ist brav gestanden, solange der Eisen drauf hatte. Und beim Ausschneiden, wenn der das Eisen runtergemacht hat, den ausgeschnitten hat, bis der wieder Eisen drauf bekommen hat, konnte der nicht stehen. Also der hat dem Pferd immer die Eisen draufgelassen, das eine Bein gemacht, runter, das andere Eisen wieder drauf, weil dieses Pferd barhuf so schmerzhaft war, dass es nicht stehen konnte. Und wenn ich mir das aus der jetzigen Sicht so überlege, denke ich mir, Himmel, Arsch und Zwirn, das arme Vieh. Also ja. Ich kann doch nicht ein Pferd so ausschneiden, dass es ohne das, das quasi Totmachgefühl und den Zwischenschicht von diesem Eisen nicht mehr stehen kann, oder? Das ist schon eigentlich
pervers, oder? Das kenne ich nur von chronischen Hufrehepferden. Wenn die, da arbeite ich viel mit Polstern und Hufschuhen. Und wenn die gerade aus dem akuten Schub raus sind und ja in die Therapiephase gehen, dann mache ich das tatsächlich auch so bei den
Hufrehen. Gut.
Aber die sind dann krank, ne? Also dann fragt man sich, welche Erkrankung hatte dieses Pferd? Richtig. War es vielleicht auch eine chronische Hufrehe? Oder was hatte dieses Pferd? Ne?
Das Krasse war, dieses Pferd ist halt auch Turnier gelaufen, und zwar springen.
Ja, aber das ist wirklich krass, was Pferde einfach auch kompensieren können und was die für uns Menschen alles tun. Ja. Das ist schon ein enormer Aspekt, den man durchaus mit einbeziehen muss, weil viele Pferde sind auch total introvertiert und zeigen gar nicht so sehr, dass sie Stress und ein Problem haben. Und für die ist es noch dramatischer, finde ich, weil da kommt es gar nicht erst zum Problem, weil sie sich vielleicht nicht trauen, das Problem nach außen zu zeigen. Die fressen das in sich rein, sind total in sich gekehrt, stumpfen immer mehr ab. Und es hört und sieht keiner, dass diese Pferde eigentlich so sehr leiden und Schmerzen haben bei solchen Situationen.
Der ist so brav. Oh, ich hasse diesen Satz.
Ja. Manchmal sind mir die Pferde, die so ein bisschen explosiver sind, auch deutlich lieber. Und die sind auch oft in der Kommunikation ehrlicher und klarer, kommunizieren früher. Mhm. Und so ein Pferd, was immer ruhig ist, das explodiert irgendwann auch. Und dann wird es halt gefährlich, ne? Wenn ich da nicht hingucke rechtzeitig.
Ja. Arbeitest du dann zum Beispiel, wenn du jetzt Stabilitätsthemen und sowas hast, arbeitest du dann auch mit so Balancematten, Balancepads und solchen Geschichten als Training?
Ja. Genau, Propriozeptionstraining ist da durchaus auch ein Aspekt. Ich habe im letzten Jahr noch die Physiotherapie-Ausbildung zusätzlich gemacht, um diesen Aspekt auch noch mehr in meine Arbeit integrieren zu können und den Pferdebesitzern da auch durchaus mal Techniken an der Hand zu geben, wie sie auch Muskulatur lockern können. Du hast ja eben schon so ein paar Partien angesprochen, die da besonders relevant sind für eben auch die Balance beim Stehen. Und genau, das bringe ich den Pferdebesitzern dann auch mit als Idee in die Situation mit rein. Ja, und das hilft auch nicht nur unbedingt für so Probleme im Stehen, sondern wirklich auch für die Korrektur. Wenn ich dann mit solchen Pferden in Kontakt komme, sind das oft auch Pferde, die eben auch dieses Balance-Thema haben, was ich eben erwähnt habe. Und gerade nach der Hufkorrektur kann dieses Thema propriozeptives Training auch nochmal super helfen, um einfach das Pferd wieder mehr in die Balance zu bekommen, mehr Gefühl in die Füße zu kriegen, weil das oft auch Pferde sind, die gar nicht mehr so das richtige Gespür haben. Man muss sich ja auch mal bewusst machen, dass Pferde ja eigentlich nicht vier Beine haben, sondern ja auch zwei Arme und damit ja auch durchaus tasten. Ich sehe das immer bei meinen Jungpferden hier, wenn die so auf Futtersuche sind, die machen ganz viel auch mit den Vorderfüßen und greifen. Also es sieht aus, als wenn sie so scharrend greifen, ne? Und das ist einem, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, dass da wirklich auch viel Feingefühl in den Hufen ist, was von außen ja immer so als Klotz wahrgenommen wird. Und das spielt auch für so Balance-Themen und für das Thema Kooperation einen Aspekt. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man an der Waffe des Pferdes ein Stück weit arbeitet. Ne? Wenn man Pferde mal in der freien Wildbahn miteinander interagieren sieht, kämpfen die natürlich auch mit den Vorder- und Hinterbeinen. Und das kann dann auch mitunter mal gefährlich werden, wenn man da eben dieses Training nicht vernünftig aufbaut.
Ja, absolut. Und so ein Huf ist unangenehm, das wissen wir alle.
Ja, ich glaube, das hat jeder zumindest schon mal einen auf dem Fuß stehen gehabt. Ne? Und wenn die treten, ist das noch weniger schön. Also ich bin immer froh, wenn ich nicht in der Schusslinie bin. Und toi, 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 mir ist zum Glück auch noch nicht viel passiert. Aber ich glaube auch nur, weil ich eben so darauf geschult bin. Ich glaube, dass viele Unfälle gerade bei der Hufbearbeitung vermieden werden können. Gerade wenn man da einfach so ein bisschen mehr drauf geschult ist, auch das Gesicht des Pferdes zu lesen. Das Schmerzgesicht ist da, glaube ich, ein Riesenthema, was aus meiner Sicht in jeder Hufbearbeiterausbildung oder Schmiedeausbildung auch thematisiert werden sollte, was, glaube ich, viel zu kurz kommt.
Ja, total. Also ich glaube, dass die meisten Unfälle aus Unachtsamkeit, und das meine ich jetzt genauso, wie, dass man es umdrehen könnte, Achtsamkeit würde diesen Unfall verhindern. Ja. Also sprich, jetzt einerseits natürlich der Gesichtsausdruck, aber Pferde kommunizieren ja so krass vielfältig. Also einfach, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Gefühl viele Leute für Spannungszustände im Körper auch haben, also sowohl in ihrem eigenen, als auch natürlich aber dann in dem vom Pferd. Und da denke ich mir dann so, wieso hörst du jetzt, also ich stehe da manchmal so, da, also auch in Situationen, die mich gar nichts angehen, wo du jetzt natürlich auch nicht einfach hingehst und sagst, du, mach das doch mal anders. So, du schaust die Situation und denkst dir so, warum hörst du nicht, also warum tust du jetzt nichts, warum veränderst du hier keine, und dann heißt es oft ja, oh, das ist aus dem Nichts heraus, ist es bla 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 gestiegen,
weggelaufen. Eigentlich hat das Pferd schon vorher 5-mal Bescheid gesagt, mit der Körperspannung, absolut. Das ist auch wirklich ein Aspekt, den ich auch in meiner Arbeit beobachte, dass gerade die auf Vollspannung sind, die Pferde so völlig festhalten, wie sollen die spüren, wenn kleine Spannungsveränderungen entstehen, ne, im Pferdekörper, und wenn ich da ganz locker, also ich arbeite gerne mit dem Hufbock, ich habe die Beine sowohl vorne als auch hinten oft auf dem Hufbock einfach locker aufliegen, dass die Pferde theoretisch jederzeit wegziehen könnten, dass ich einfach nur ein bisschen fixiere und bin selber aber in meiner eigenen Körperhaltung relativ entspannt und locker, so wie es nun mal geht in so einer unbequemen Arbeitsposition. Aber ich merke relativ schnell, wenn der Spannungszustand des Pferdes sich verändert, leicht Muskelanspannung dazukommt, und dann weiß ich schon, entweder muss ich jetzt einmal kurz Aufmerksamkeit aufs Pferd richten und Bescheid sagen, nee, komm, du hältst es gerade noch aus, das schaffen wir, ich weiß, dass du das kannst. Oder ich muss halt schnell reagieren und den Huf absetzen, wenn ich weiß, okay, das Pferd kann wirklich nicht. Ja. Und diese Situationen werden, glaube ich, einfach oft übergangen.
Ja. Und ein Aspekt, der mir gerade auch noch eingefallen ist, wie du es gesagt hast, mit dem, dass die Hufsituation sich verändert, Propriozeption, andere Wahrnehmung und so. Da hatte ich tatsächlich einen ganz tollen, leider war das viel zu weit weg und deswegen konnte ich das, also es ging einfach entfernungsmäßig nicht. Aber ich hatte mal einen Hufpfleger da. Und das war echt cool, weil der hat sich wahnsinnig viel Zeit, also es ist am Ende des Tages, lustigerweise, war der nicht viel langsamer als alle anderen, aber der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, die Pferde, wirklich, der hat ganz kleine Veränderungen gemacht, hat die Pferde immer verarbeiten, also hat die wirklich wieder bewusst abgesetzt, hat die verarbeiten lassen, und das war so krass zu sehen, wie diese Pferde reagiert haben. Also die haben dann wirklich auch ausprobiert, sich so hinzustellen, wir haben die dann teilweise nachher auch, es war natürlich für uns auch so ein bisschen der Aspekt des Vorführens auch, war dann, dass er gesagt hat, okay, jetzt stellen wir die vorher oder nachher mal in tiefen Sand und schauen mal, wie sie sich alles hin positionieren. Und das war wirklich sehr interessant zu beobachten, wie die Pferde dann wirklich mit sich gearbeitet haben. Und das ist ja ein Aspekt, den wir zum Beispiel auch in der Therapie oder auch in den Behandlungen ganz viel mit einfließen lassen, wo ich immer sage, ganz viele Leute machen so krass gute Behandlungen, aber die lassen den Pferdekörper und das Pferdegefühl des Körpers nicht mitkommen. Und dann ist die Behandlung am Ende des Tages für den Arsch, weil der Körper kriegt gar nicht mit, was gerade mit ihm passiert, und kann es entsprechend halt auch gar nicht umwandeln in ein neues Bewegungsmuster. Und das ist was, das denke ich mir, das habe ich mir bei dem Termin auch gedacht, Wahnsinn eigentlich. Eigentlich müsste man nach den Bearbeitungsterminen die Pferde auch einfach mal wieder fühlen lassen. Also am besten wahrscheinlich auf verschiedenen Untergründen mit verschiedenen Druckverhältnissen. Einfach mal, hey, schau mal, deine Füße sind jetzt so und so. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt mein Pferd selber ausschneide und ich muss mache da alle 2 Wochen was oder alle 4 Wochen von mir, ist der Effekt vielleicht nicht ganz so krass, wenn die schon mal gut stehen. Aber gerade jetzt so Pferde, die ich dann oft da habe, die wirklich ja von naja, sagen wir mal, Zuständen. Ja. Und da tut sich ja dann so wahnsinnig viel. Glaube ich, könnte man das ganz anders. Ich stelle mir jetzt auch ein bisschen gruselig vor. Stell dir mal vor, du so ein gängiges Ding ist halt 12 Wochen Abstand, dann kommen die Eisen runter, dann wird alles abgesäbelt, dann steht das Pferd nachher komplett anders wieder da. Und dann soll es mit dieser Veränderung plötzlich so schön klarkommen, ja, und soll sich aber auch nicht vor dieser Situation fürchten im Nachgang, wo es ja nachher dann vielleicht sogar Schmerzen gehabt hat, wenn man sich mal vorstellt, was das den Sehnen und alles bedeutet, wenn das so von doch schon recht überstandig, sag ich mal, wieder rups abgesäbelt wird, da passiert ja auch krass was im ganzen Körper.
Ja, das wird total unterschätzt. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch keine so langen Bearbeitungsintervalle. Also ich finde, das ist dem Pferd gegenüber nicht fair. Und 4 bis 6 Wochen ist so der Standard. Und ich habe ganz wenige Kunden, die ich im 8-Wochen-Intervall bearbeite, weil es ausreichend ist, weil die einfach nicht viel Wachstum haben oder die Pferdebesitzer selber zwischendurch bearbeiten. Und ansonsten funktionieren wirklich die 4 bis 6 Wochen aus meiner Sicht am besten.
Ja, bin ich voll bei dir.
Das kenne ich genau auch. Also gerade bei Umstellungen, wenn ich ein Pferde neu in der Bearbeitung übernehme, dann mache ich das auch genauso, dass ich zwischendurch immer mal Pausen mache, auch mal vorlaufen lasse, damit ich gucken kann, wie reagiert das Pferd eben auf die Bearbeitung. Und um eben auch ja, sicherzustellen, dass ich nicht zu viel oder zu wenig beim Ersttermin mache. Ne? Weil man muss das Pferd ja auch erst kennenlernen, man muss das Gangbild erst kennenlernen. Ganganalyse ist da auch so ein Thema. Da kann man sich am Anfang auch mal einfach Zeit nehmen. Und auch nicht nur, um den Gang zu analysieren, sondern auch, um zu schauen, wie ist das Pferd an dem Tag drauf, wie ist die Interaktion zwischen Pferd und Besitzer. Manchmal ist der Besitzer dann auch schon entspannter, wenn er mal ein paar Schritte gegangen ist. Ja. Das ist auch ein psychologischer Aspekt, der da mit reinspielt.
So witzig, dass du es gerade sagst. Ist der Besitzer schon ein bisschen, ich fühle das sehr, aber es ist so witzig, weil man dem Besitzer dann ja oft sagt, geh mal kurz, ich glaube, der muss sich mal kurz bewegen.
Ja.
Geil, ja super. Cool. Willst du noch irgendwas Spezielles, was du gern loswerden würdest? Weil sonst würde ich einfach sagen, ich verlinke alles, was du eh schon auch zur Verfügung hast. Ich würde auch deinen, du hast ja selber auch einen Podcast, den würde ich auch da verlinken. Und was mich jetzt auch total interessieren würde, weil da können wir uns ja vielleicht noch was separat ausmachen, ich würde total gern einmal mit dir auch über die Trust-Technik sprechen.
Ja, sehr gerne, einfach können wir machen. Genau, was ich zu dem Thema heute noch gerne loswerden möchte, dass ich einfach die Pferdebesitzer, die zuhören, aufrufen möchte, für ihre Pferde einzustehen, die Bedürfnisse ihrer Pferde ernst zu nehmen und sich nicht von irgendwelchen Schmieden oder Hufbearbeitern erzählen zu lassen, da müssen die jetzt mal durch. Und das ist einfach so, wie es ist, da kann man nichts dran ändern. Ihr könnt das Ding selbst in die Hand nehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei mir ist zum Beispiel auch gerade mein Online-Kurs geöffnet, beziehungsweise öffnet am nächsten Mittwoch. Genau, wenn jetzt jemand sich besonders angesprochen fühlt, ich weiß nicht, wann du vorhast, den Podcast auszustrahlen, vielleicht passt es zufällig. Und ansonsten begleite ich, wie gesagt, auch in 1-zu-1-Sessions, wenn das nicht vor Ort ist, dann auch online in Einzelterminen. Genau, da könnt ihr euch mich gerne kontaktieren. Und ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt, was es zu dem Thema erstmal so grob zu sagen gibt. Mhm. Genau.
Super, voll gut. Ja, geiles Timing. Das mache ich einfach. Ich stelle den einfach gleich online.
Ja, cool. Guck mal.
Ich habe es eh nicht so mit Schneiden, von dem her, das ist optimal.
Ja.
Sehr cool. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Sarah. Und dann machen wir uns einfach nochmal einen separaten Termin aus
zu dem anderen
Thema.
Und, vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Baba.
Ciao.